Als die Schöpfung fertig war, aber nicht gut, wandte sich der Herr an die Dichter. Er sei müde, sagte er, habe sich übernommen mit dem, was er geschaffen habe, vor allem am letzten Schöpfungstag, sei er nicht mehr ganz bei der Sache gewesen, da sei ihm manches daneben gegangen. Nun bitte er die Dichter zu retten, was zu retten sei. Er gebe ihnen die ganze missglückte Schöpfung zu treuen Händen. Vielleicht könnten sie daraus noch etwas machen, was dem nahe komme, was er ursprünglich im Sinn gehabt habe.
Ich habe ein Interesse daran an der Verflüssigung der Geschichte, dass man die Fantasie bemüht, um sich vorzustellen, es hätte alles auch eine kleine Spur anders verlaufen können. Manchmal genügt ja nur ein kleines anderes Ingredienz, um der Sache einen völlig anderen Verlauf zu geben. Und ich glaube, dass das einfach einen Schriftsteller reizt, da einen Moment hineinzubringen, dass dieses wieder in Bewegung bringt.
Cornelia Zetscher begrüßt Sie zum offenen Buch der literarischen Lesung am Dienstagabend in diesem Monat mit etwas Besonderem für Sie zu Hause. Mit unveröffentlichten Texten, nur hier auf Bayern 2 im
Autorenforum. Unbekanntes, Unerhörtes, neue Manuskripte in Bayern 2.
Es könnte auch ganz anders gewesen sein. Geschichten aus der Geschichte neu erfunden. Wolfgang Hinze liest unveröffentlichte Texte von Johannes Strasser, dem Schriftsteller, PEN-Präsidenten, politischen Kommentator und Weiterdenker, der heute zu uns ins Studio gekommen ist. Willkommen, Johannes Strasser.
Grüß Gott.
Wie kommt man denn als Schriftsteller dazu, historische und biblische Momente neu zu erfinden? Die Schöpfung, die Odyssee, die Emser Depesche, die den deutsch-französischen Krieg 1870-71 auslöste. Wie kommen Sie dazu?
Na, ich habe mich immer für Geschichte interessiert und das ist ein ungeheures Material, das einem da angeboten wird, mit einer gewissen Tendenz. Es sind lauter wichtige Personen, Helden, Gestalten, Haupt- und Staatsaktionen. Und da reizt es einen schon daran, ein bisschen zu arbeiten, sodass die Figuren etwas auf menschliche Größe schrumpfen und hinter den Haupt- und Staatsaktionen Dinge sichtbar werden, die wir vielleicht aus unserem alltäglichen Leben kennen.
Umgekehrt, Sie spielen ja eigentlich Gott und erfinden die Geschichte neu und drehen das Rad der Geschichte um.
In der ersten Geschichte, die am Anfang der Zeiten spielt, geht es darum, dass die Schöpfung zwar nicht unmittelbar pfusch ist, aber nicht ganz gelungen ist. Und wer soll es jetzt wieder richten? Natürlich die Dichter. Die sollen sehen, dass sie daraus etwas Vernünftiges noch machen. Und das ist natürlich etwas, was mit der Lage der Schriftsteller zu tun hat, dass letzten Endes von ihnen Ungeheures erwartet wird. Und wenn sie auch nur mit Wasser kochen, sie dann manchmal überfordert sind.
Verraten Sie mir nochmal, was Sie an Geschichte überhaupt interessiert.
Mich interessiert daran, dass alles so aussieht, insbesondere wenn es weit zurück ist, als sei das ein für alle Mal fixiert und hätte nur so verlaufen können. Und ich habe ein Interesse daran an der Verflüssigung der Geschichte, dass man die Fantasie bemüht, um sich vorzustellen, es hätte alles auch eine kleine Spur anders verlaufen können. Und so wie die Geschichte in Daten und in kurzen Sätzen in unseren Geschichtsbüchern uns in der Schule eingetrichtert wurde, dann auch in Fernsehserien, die Deutschen etwa, uns wieder vermittelt wird, ist das alles so monumental festgefügt. Und ich glaube, dass das einfach einen Schriftsteller reizt, da einen Moment hineinzubringen, dass dieses wieder in Bewegung bringt.
Sie sind Autor von Romanen, von Gedichten, Hörspielen, Essays, aber auch ein politischer Mensch, der seit über 30 Jahren als Juso, als 68er, als Citoyen, als SPD-Mitglied die Partei programmatisch begleitet, kritisiert, animiert, der unsere völlig ökonomisierte Gesellschaft in Frage stellt. Sie waren Mitglied der SPD-Grundwertekommission, sind Präsident des PEN, der Poets, Essayists, Novelists. Und Sie sind politischer Kommentator, auch hier im Bayerischen Rundfunk aktiv. Immer als, wie Sie selber sagen, intervenierender Intellektueller. Was hat Sie denn zu einem politischen Menschen gemacht?
Ach, das ist sehr früh geschehen durch mein Elternhaus, glaube ich. Mein Elternhaus ist international. Mein Vater Österreicher, in den USA geboren, meine Mutter Holländerin. Meine Eltern waren Esperantisten und Pazifisten. Für mich war Europa nicht nur eine Idee, sondern eine Realität. Für meine Eltern war es so, sie lebten in Europa, wenn nicht überhaupt in der ganzen Welt. Und so wurden wir Kinder erzogen. Meine Mutter hat einen Grundsatz immer gehabt: wo immer Ungerechtigkeit passiert, sollte ich das Maul aufmachen. Und meistens hat sie dazu gefügt, wenn es ganz schlimm kommt, haut sie mich schon raus.
Mehr über ihr Leben, das in Holland als Österreicher begann, erfahren wir später. Hören wir zunächst drei ihrer Geschichten, die alle in Europa spielen. Drei Geschichten aus prähistorischer und antiker Zeit mit dem Schauspieler Wolfgang Hinze.
Am Anfang der Zeiten. Der Auftrag. Als die Schöpfung fertig war, aber nicht gut, wandte sich der Herr an die Dichter. Er sei müde, sagte er, habe sich übernommen mit dem, was er geschaffen habe, vor allem am letzten Schöpfungstag, sei er nicht mehr ganz bei der Sache gewesen, da sei ihm manches daneben gegangen. Nun bitte er die Dichter zu retten, was zu retten sei. Er gebe ihnen die ganze missglückte Schöpfung zu treuen Händen. Vielleicht könnten sie daraus noch etwas machen, was dem nahe komme, was er ursprünglich im Sinn gehabt habe. Darauf zog sich der Herr zurück und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Dichter aber schauten betreten drein, weil sie meinten, sich mit den Aufträgen weltlicher Herrscher, mit Preisliedern auf Fürsten und Könige, mit gefälligen Chroniken und Heldenballaden schon genug Ärger eingehandelt zu haben. Verwünschungen murmelnd stiegen sie die Treppen zu ihren Stuben hinauf, spannten ein weißes Blatt in ihre Schreibmaschinen und begannen zu schreiben. Als die Dichter fertig geschrieben hatten, kamen sie aus ihren Stuben hervor und zeigten aller Welt, was sie zustande gebracht hatten. »Nehmt und lest«, sagten sie und zogen sich wieder zurück, um abzuwarten, wie das von ihnen Aufgeschriebene von den Leuten aufgenommen wurde. Diese näherten sich vorsichtig, nahmen die dicken Bündel beschriebener Seiten, die auf den Tischen auslagen, blätterten darin und begannen zu lesen, die einen vergnügt und mit leuchtenden Augen, die anderen misstrauisch, manche gar mit wachsendem Missmut. Als alle mit Lesen fertig waren, versammelten sie sich auf dem Marktplatz und sprachen über das Gelesene. Viele waren ratlos, manche schüttelten unwillig den Kopf und einer, ein hagerer Mensch mit flackerndem Blick, der sich zum Sprecher machte, rief zu den Fenstern hinauf, hinter denen die Dichter zu sehen waren, wie sie ein wenig beklommen die Menge musterten. »Aber ihr habt es ja gar nicht besser gemacht. Eure Welt ist unvollkommen, eure Menschen sind schwach und verführbar. Ihr habt euren Auftrag nicht erfüllt.« Da ging ein Grummeln durch die Menge. Und auch die, die mit Interesse und Vergnügen gelesen hatten, runzelten nun auf einmal die Stirn. In der Tat, was war das für eine Welt? Was waren das für Menschen, die die Dichter in ihren Büchern beschrieben? Waren sie ihnen nicht allzu vertraut? Waren es nicht dieselben mit Fehlern behafteten Menschen, wie sie ihnen täglich begegneten? »Ihr habt euren Auftrag nicht erfüllt«, riefen sie. »Ihr habt die Welt nicht verbessert. Betrüger! Betrüger!« Die Dichter aber, die Lob und Anerkennung erwartet hatten, waren verstört und verängstigt. Und als nun das Grummeln anschwoll und die Menge näher rückte, einige Burschen sich schon an den Haustüren zu schaffen machten, hier und da gar polternde Schritte auf den Treppen zu hören waren, da verschlossen die Dichter eilig die Türen ihrer Schreibstuben, rafften ihre Manuskripte zusammen und begannen sie im Kamin zu verbrennen. Vielleicht wäre das gar nicht nötig gewesen. Denn so ernst nahm man sie nun auch wieder nicht, dass man sich die Mühe gemacht hätte, sie zu verprügeln. Überhaupt wäre die ganze Episode womöglich bald in Vergessenheit geraten, wenn nicht die Dichter selbst sie überliefert hätten. Allerdings mit einem anderen Schluss, der, wenn er auch nicht unbedingt den Tatsachen entspricht, doch vielleicht dem am nächsten kommt, was eine gütige Vorsehung den Menschen zugedacht haben mochte. So nämlich geht die Geschichte in der Version der Dichter weiter. Schon fürchteten die Dichter, dass die enttäuschten Menschen ihnen zu Leibe rücken würden, da trat eine wunderschöne junge Frau nach vorn und stellte sich den Heranrückenden entgegen. »Ihr irrt«, rief sie der wütenden Menge zu, »die Dichter haben die Schöpfung auftragsgemäß verbessert. Während unser Herr sich von ihr abgewandt hat, haben sie sich ihrer mit Liebe angenommen. Jedes Ding und jedes Lebewesen haben sie getreulich festgehalten, auch unsere flüchtigen Träume noch. Ja, es ist unsere unvollkommene Welt, die sie in ihren Büchern beschreiben, aber sie ist verwandelt durch die Liebe. Da nahmen die Leute die Manuskripte noch einmal zur Hand und lasen sie zum zweiten Mal. Und auf einmal entdeckten nun auch sie, dass die Welt durch die Dichter tatsächlich verbessert worden war. ~850 bis ~800 v. Chr. Das Ende einer Dienstfahrt. Leute, sagte Odysseus zu den phäakischen Ruderern, als sie sich der Insel Ithaka näherten, ich denke, ich kann mich auf eure Diskretion verlassen. Die Sache mit der Kalypso, die ich euch erzählt habe, bleibt unter uns. Die Männer aber, so angesprochen, machten betrübte Mienen und riefen, »Oi, oi, oi«, was so viel wie »Ach« oder »Weh« bedeutet. »Was ist? Was jammert ihr?« fragte sie Odysseus. Da erzählten sie ihm, dass sie bei ihrem letzten Landgang einen blinden Dichter getroffen hätten, der ihnen in einer Taverne einige Becher Wein spendiert und sie nach den Abenteuern ihres illustren Passagiers ausgefragt habe. Diesem hätten sie leider auch die Sache mit der Kalypso erzählt. Natürlich war Odysseus sofort klar, was das bedeutete, denn auf nichts konnte man sich im damaligen Griechenland so sehr verlassen wie auf die Geschwätzigkeit der Dichter. Wahrscheinlich hatte der unbekannte Rhapsode das Gehörte längst zu einem der damals üblichen Versepen verarbeitet und zog nun von Stadt zu Stadt, von Insel zu Insel, um den neuesten Tratsch überall zu verbreiten. Dass er früher oder später, wenn er nicht schon dort gewesen war, auch nach Ithaka kommen würde, war so gut wie sicher. In einer frühen Fassung der Odyssee, die leider nur in wenigen Bruchstücken erhalten ist, heißt es denn auch an der Stelle, wo die Rückkehr nach Ithaka und das Gespräch mit den Ruderern beschrieben wird, »O weh mir«, rief der Odysseus, sobald die Phäaken geendet, dass ich ihr Götter im Angesicht der Heimat den Zorn der Gattin der Langentbehrten zu fürchten habe. Wartend schon steht sie hinter der Haustür, das Nudelholz aus thrakischer Eiche drohend hinter dem prächtig gewölbten Rücken verborgen. Die Sorgfalt, mit der Odysseus, als er Ithaka betritt, seine Identität verbirgt, die Tatsache, dass er sich bald schon dem Sohn, dann dem Rinderhirten und dem Schweinepfleger, nicht aber seiner eigenen Frau gegenüber zu erkennen gibt, ist im Lichte dieses Fragments kaum anders zu interpretieren, als dass er, von schlechtem Gewissen geplagt, nicht wagt, Penelope gegenüberzutreten. Wir haben Grund anzunehmen, dass der ursprüngliche Text der Odyssee sich von der Version, die seit Aristarchos von Samothrake, dem 6. Vorsteher der Bibliothek von Alexandria, kanonisch wurde und uns vollständig nur in einer byzantinischen Fassung aus dem 12. Jahrhundert vorliegt, erheblich unterscheidet. Vieles spricht dafür, dass es schon früh, womöglich auf Betreiben des Odysseus selbst, zu einer die Wahrheit verschleiernden Überarbeitung des Stoffes durch einen willfährigen Dichter kam. Möglich, dass es sich dabei um eben jenen Homer handelt, der heute gemeinhin als Autor des Epos gilt. Aber natürlich liegt in dieser Frühzeit des Griechentums vieles im Dunkeln, sodass wir letzte Beweise nicht präsentieren können, zumal, wie schon gesagt, die hier zitierte frühere Fassung der Odyssee bis auf wenige Verse verschollen ist. Wer in dieser Sache nach Antworten sucht, wird sich nolens volens an den überarbeiteten Bericht halten müssen, um daraus den einen oder anderen Fingerzeig hinsichtlich des wahren Geschehens zu gewinnen. Wenden wir uns zu diesem Zweck nun also der Darstellung zu, die uns Homer von der Kalypso-Affäre offeriert. Nach Homer landet Odysseus als einziger Überlebender eines Schiffbruchs auf der Insel Ogygia, wo ihn die Nymphe Kalypso in Empfang nimmt, ihn pflegt und nährt und bald schon seine Geliebte wird. Es kann gar keine Rede davon sein, dass Odysseus gezwungenermaßen das Bett mit Kalypso teilte, wie er es anscheinend später von Penelope zur Rede gestellt behauptete. Dies wird ganz deutlich, wenn es im 5. Gesang heißt, dass ihm, Odysseus, nach 7 Jahren die Nymphe nicht mehr gefiel, womit implizit eingeräumt wird, dass er zuvor durchaus Gefallen an ihr fand. Verräterisch auch die Schilderung der Ankunft des Odysseus auf der Insel Ogygia. Er wird schlafend, das heißt nicht bei vollem Bewusstsein, an den Strand geschwemmt und dort von Kalypso entdeckt. Überhaupt scheint das der Standardauftritt des Odysseus zu sein, wenn es darum geht, Frauen Eindruck zu machen. Denn auch auf der Insel der Phäaken, Scheria, wird er als Schiffbrüchiger angeschwemmt und bewusstlos und nackt auf dem Strand liegend von der Königstochter Nausikaa entdeckt. Es ist naheliegend, dass auf diese Weise die Tatsache verschleiert werden soll, dass Odysseus, der, wie wir wissen, alles andere als ein Kostverächter war, den beiden Frauen aktiv nachstellte. Denkbar ist allerdings auch eine andere Interpretation, die schon Ende des 18. Jahrhunderts der Basler Jakobiner und Erfinder der Weltsprache Republikal Aristid Hügli anbot. In dem bei Cotta verlegten und unter seinen Zeitgenossen populären Heldenspiegel äußert er den Verdacht, dass der bevorzugte Trick des Odysseus, mit dem er selbst Göttinnen herumkriegte, darin bestanden habe, sich ihnen als bedauernswertes Opfer zu präsentieren. Wenn das stimmt, und die Belege, die Hügli präsentiert, sind beeindruckend, dann hätten wir es hier mit einer Frühform jener Mitleidsmasche zu tun, mittels derer es bis heute vielen Männern gelingt, das Herz und das Bett von Frauen zu erobern. Wie gesagt, wir haben keine klaren Beweise, wenn auch viele Indizien eine andere als die übliche schulmeisterliche Lesart des Epos nahelegen. So auch beim großen Finale, wie es im 20., 21. und 22. Gesang der Odyssee in aller homerischen Breite beschrieben wird. Der Auftritt des als erbarmungswürdiger Bettler verkleideten Odysseus, der von den übermütigen Fremden im eigenen Haus gedemütigt wird, die Mitleidsmasche, die Geschicklichkeitsprüfung mit dem Bogen, Imponiergehabe und schließlich die völlig unangemessene Raserei gegen die Freier, die damit endet, dass sie alle ohne Ausnahme ermordet werden. All das sieht doch sehr nach einem kalkulierten und vorsätzlich inszenierten Eifersuchtsdrama aus, das Penelope Eindruck machen und ihren Groll besänftigen soll. Wir gehen nicht so weit, wie Ende der 70er Jahre die feministische Altphilologin Samantha Wiedenmeier-Bonk, die als ursprüngliche Fassung der Odyssee ein noch stark durch das Matriarchat geprägtes Beziehungsdrama vermutet, das später den neuen patriarchalischen Herrschaftsverhältnissen angepasst worden sei. Dass es sich aber bei der uns heute vorliegenden Textversion der Odyssee mindestens zum Teil um eine interessegeleitete Fälschung handelt, erscheint uns ebenso plausibel wie die Annahme, dass Odysseus selbst die bereinigte Fassung in Auftrag gab. Wir neigen in diesem Punkte der Ansicht Aristid Hüglis zu, dass zu den zahlreichen Listen des Odysseus nicht zuletzt auch die listige Verschleierung seiner eigenen Taten zu rechnen sei. (732 nach Christus). Tertium non datur oder von der vorübergehenden Erscheinung des ausgeschlossenen Dritten bei Tour und Poitiers. Als im Jahre 732 unserer Zeitrechnung die christlichen Ritter unter Karl Martell und die arabischen Reiterheere der Omayyaden auf den Feldern zwischen Tour und Poitiers aufeinander trafen, geschah etwas, worüber in den Geschichtsbüchern aller Länder bisher hartnäckiges Schweigen bewahrt wurde. Die feindlichen Heere hatten gerade ihre Stellungen verlassen und begannen gegeneinander vorzurücken, als plötzlich die morgendliche Landschaft von einem gleißenden Licht erfüllt wurde, das die aufeinander losstürmenden Krieger so sehr blendete, dass sie für einige Minuten die Augen schließen und innehalten mussten. Als sie die Augen endlich wieder öffnen konnten und verwirrt um sich blickten, sahen sie von Osten her zwei Gestalten brüderlich Arm in Arm einen sanften Hügel herunterkommen.